Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der Apostel schrieb: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen miteinander den Gottesdienst feiern können. So viele liebe und bekannte Gesichter unterdessen bei mir schon bald 2 Jahre vertraut. Und so einen herrlichen Sonntagmorgen. Wir wollen darum als erstes ein Morgenlied singen. Die güldene Sonne. Wir singen die ersten 3 Verse vom 571. Wir sammeln unsere Gedanken zum Gebet. Grosser Gott, wie können wir dir danken für deine Gnade, für deine Liebe, für deinen Segen, den du uns damit begleitest. Begleitet hast in den vergangenen Zeiten, Wochen, Tage, geschützt hast, Kraft gegeben hast. Und jetzt uns lass zusammen als deine Gemeinde mit dir zusammenkommen. Wir danken dir für den Glauben, den du in uns geweckt hast. Danke dir dafür, dass wir dürfen aus dieser Kraft leben, wo wir aus uns heraus nicht könnten produzieren. Danke für all das, was du in uns geweckt hast, an Möglichkeiten, um dir nachzufolgen, auf deinem Weg unser Leben zu gestalten. Und wenn wir das alles voll Dank zu dir bringen, müssen wir gleichzeitig auch sagen, wie bedürftig das wir sind. Wie wir es nötig haben, dass du uns deinen Frieden schenkst und deine Vergebung. Dass du unseren Mangel ausfüllst. Du kennst uns, weißt, wo wir auch eben schwach sind. Wir bitten dich, schenk du uns als einzelne Menschen und schenk du uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, deine Gegenwart, die uns stark macht, dass deine Liebe aufstrahlen kann bei uns und in unserer Gemeinde. Danke, dass du verheißen hast und es wahr machst, dass du in unserer Mitte bist, auch heute Morgen. Wir loben und preisen dich. Amen. Das Loblied, die erste Strophe vom Lied 27, O Höchster, deine Gütigkeit, und ich lade nie, wer mag, zum Singen aufzustehen.
Ich lese aus dem ersten Johannesbrief im Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und ihr geglaubt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist die Liebe unter uns zur Vollendung gekommen, dass wir dem Tag des Gerichtes mit Zuversicht entgegensehen sollen. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich also fürchtet, ist in der Liebe nicht zur Vollendung gekommen. Wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er vor Augen hat, nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht vor Augen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Wir singen jetzt aus dem Lied.
Genau, wir singen jetzt zuerst auf Deutsch und dann auf Französisch, weil viele von Jesus Christus ist international, und dann singen wir es mal auf Deutsch. Dreimal. Also.
die so stark sind. Ich sage euch, mir tut das einfach wahnsinnig gut. Und ich hoffe, euch geht es gleich. Aber jetzt kommen wir zu einem ernsten Thema. Ich weiss nicht, was ihr gedacht habt, wo wir beim ersten Lied in der zweiten Strophe gesungen haben. Und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wenn sie mit Frieden von hinnen geschieden, aus dieser Erde vergänglichem Schoß. Das haben wir jetzt halt einfach gesungen, oder? Haben wir viel gedacht dabei? Hoffentlich schon. Jetzt kommt nämlich eine Bibelstelle, wo die heutige Predigt drüber geht, wo ich eigentlich muss sagen, im Flugzeug wird es an dieser Stelle einmal heissen, bitte anschnallen, jetzt wird es gefährlich. Es ist aus dem Lukas-Evangelium ein Gleichnis, aus dem Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Jesus erzählt das Gleichnis. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und in feines Leinen kleidete und Tag für Tag prächtige Feste feierte. Vor seiner Tür aber lag ein Armer mit Namen Lazarus. Der war über und über bedeckt mit Geschwüren. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Brosamen vom Tisch des Reichen. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Aber auch der Reiche starb und wurde begraben. Und wie er im Totenreich von Qualen gepeinigt seine Augen aufhebt, sieht er von Ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Und er schrie, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schicke Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Glut. Aber Abraham sagte, Kind, denk daran, dass du dein Gutes zu deinen Lebzeiten empfangen hast und Lazarus in gleicher Weise das Schlechte. Doch jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu alledem besteht zwischen uns und euch eine so tiefe Kluft, dass die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können. Und dass die von dort nicht zu uns herübergelangen. Er aber sagte, also der Rieche, so bitte ich dich denn, Vater, ihn in das Haus meines Vaters zu schicken. Ich habe nämlich 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Da sagte er, nein, das werden sie nicht, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Da sagte er zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Amen. Anschnallen bitte. Liebe Gemeinde, sind Sie arm oder sind Sie reich? Also, wo es geheißen hat, dass der Referenzzinssatz hochgeht, habe ich gewusst, meine Miete wird steigen. Oh, ich bin ein Armer. Und dann denke ich aber, wenn ich so ein Plakat sehe für die Abstimmung vom 18. Juni, wo es um jeden Preis soll Geld gespart werden und mit dem Klimagesetz, das Klimagesetz soll ablehnen, dann denke ich, wow, haben wir Probleme von Reichen. Da leben wir seit Jahrzehnten auf grossem Fuß und wissen genau, irgendwann wird unsere Rechnung präsentiert und wenn sie immer noch rausschieben. Ich hoffe, wenn ihr schon abgestimmt habt, haben sie das Richtige eingelegt und sonst machen wir es noch. Nicht abstinent sein, das mal. Nicht abstinent sein. Arm oder reich? Das Gleichnis selber ist sehr unbequem. Ich habe vor Jahren mal darüber predigt, zu meilen, Es war eine Taufe. Es waren Leute in der Kirche, die nie in der Kirche waren, ausser dann. Und dann hat also eine Großmutter mir einen karnischen Brief geschrieben, weil sie von dem getäuft war. Und ich habe gedacht, ich habe doch etwas anderes predigt, aber die hat sich jetzt genau von diesem Gerichtsgedanken herausgefordert gefühlt. Und wir müssen doch sagen, hey, wir als christliche Gemeinde, wir reden von der Gnade. Wir reden doch nicht von der Hölle. Wir reden vom ewigen Leben. Die Bibel redet von der Auferstehung von Christus, vom Gottesreich. Und wir wissen ja alle, dass wir die Gnade von Gott brauchen. Da merke ich, in diesem Gleichnis ist das Thema Arm und Reich gar nicht das Wichtigste. Etwas anderes ist wichtiger. Unangenehm. Zweimal heisst es, er starb. Zuerst der arme Lazarus und dann der reiche Mann. Der Tod kommt für alle, für die Armen und die Reichen. Ein bisschen unangenehme Einsicht oder Weisheit, aber ist halt so. Ich habe mal von einer Familie gehört, die in Bernbiet, im Berner Oberland, eine Ferienwohnung gebucht hat. Und wo sie angekommen sind, haben sie gesehen, ist gerade neben der Kirche. Und wenn du zum Stubenfenster rausschaust, siehst du gerade auf den Friedhof. Oh, da haben sie gerade wieder abgestellt. Da haben sie gesagt, da können wir einen anderen haben. Da jeden Tag auf die Gräber runterschauen. Im Pfarrhaus Niederweiligen habe ich auch direkt am Friedhof gewohnt. Und es hat Leute gegeben, die gesagt haben, wie haltest du das aus, da die ganze Zeit auf die Gräber runterzuschauen? Ich habe es gut ausgehalten, offensichtlich. Weil schon jedes Kind weiß, dass der Tod zum Leben gehört. Für das braucht Jesus gar nicht das Gleichnis zu erzählen. Das wissen wir doch alle. Jesus will eben nicht vom Jenseits reden, sondern er will Menschen auf dieser Seite ansprechen. Und er will uns aufwecken. Es geht schon um Arm und Reich da, aber es geht um die grosse Kluft. Das Wort kommt ein paar Mal vor im Abschnitt. Und Jesus sagt, es geht nachher weiter. Das Gottesreich ist nicht jenseits oder auf dieser Seite. Das Gottesreich umfasst beides. Der Lazarus wird also, als er gestorben ist, von einem Engel in den Schoß von Abraham gedreht und dort verwöhnt. Wir müssen das natürlich nicht wörtlich nehmen, aber es ist ein Bild und es ist gewiss ein schönes Bild. Aber eben, Hauptsache, es geht weiter mit dem Lazarus. Es geht auch weiter mit dem Reichen. Ist es nicht spannend, dass Jesus denkt, es geht weiter? Das ist heute ein Gedanke, der nicht mehr sehr verbreitet ist. Die meisten Leute machen sich um das keine Sorgen mehr. Früher hat man, wo es den Leuten so im Leben richtig schlimm gegangen ist, wo sie gegen Krankheiten noch keine Antibiotika hatten, da haben sie an der Decke von ihren Kathedralen den Himmel gemalt. So haben die Leute gewusst, es kommt dann mal gut. Es wird dann schon mal gut. Aber das tut heutige Zeitgenossen nicht mehr gross faszinieren. Hauptsache, wir haben das Paradies heute. Niemand kann beweisen, dass es einem daran weitergeht. Das ist so. Niemand kann es beweisen. Aber Jesus sagt das immerhin. Und Jesus ist kein Nobody. Man kann zwar schon sagen, es lässt mich kalt. Nun, es ist nicht ein Märchen von den Gebrüdern Grimm, sondern es ist Jesus Christus, der uns das erzählt. Und dann ist es doch unheimlich, wie in diesem Gleichnis die Sache über das Kreuz geht. Der Lazarus war ein Armer. Das ist ja kein Leben, da vor der Tür rauszuliegen und nicht einmal Brösmeli bekommen und die einzige Hunde haben, die einem schlägt. Und dafür wird er jetzt im Himmel belohnt. Und für den Reichen ist es ein böses Verwachen. Er leidet sozusagen unter dem höllischen Klimawandel. Es ist ein schwieriges Gleichnis. Wieso? Weil es keinen Anhaltspunkt gibt. Schauen wir, sind wir doch ehrlich, verglichen mit dem grossen Teil der Menschen auf dieser Welt sind wir reich. Reich sein ist nichts Böses. Die Bibel verurteilt das Reichsein nicht. Arm und krank sein ist kein Verdienst. Es wäre sicher falsch zu behaupten, Jesus meint, Reichtum führt ins Verdammnis. Schließlich sind schöne Kleider auch keine Sünde. Aber genauso falsch wäre es zu meinen, Jesus behaupte, die Armen seien schon sowieso für den Himmel bestimmt. Wir wissen zwar, dass Jesus sich immer auf die Seite der Armen gestellt hat. Und nochmal ein anderes Missverständnis wäre es, wenn wir denken, Jesus würde einfach vertreten, den Gedanken von einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Die, die es jetzt gut haben, die müssen dann mal zahlen im Jenseits, und die es jetzt schlecht haben, die werden dann mal entschädigt. Das ist ein netter Gedanke, passt aber eher in die östliche Religionsphilosophie, Hinduismus denkt so. Die biblische Botschaft sagt das ganz sicher nicht. Was machen wir also mit dieser Geschichte? Vielleicht ist es eine Hilfe zu wissen, dass es ein Gleichnis ist. Jesus hat eine Geschichte erzählt, weil er gedacht hat, die Menschen können dann schauen, wem gleichen sie in dieser Geschichte. Und jetzt frage ich euch, mit wem möchtet ihr euch vergleichen? Möchtet ihr lieber der Arme sein in diesem Gleichnis oder lieber der Reiche sein? Ehrlich gesagt, lieber weder noch. Lieber diesseits der Reiche und im Jenseits der Lazarus. Lieber, also es hat früher hat man einmal gesagt, lieber gesund als reich. Und ich bringe es über zusammen. Lieber gesund als reich statt.
Lieber reich und gesund als arm.
Genau, so ist es. Ja, danke, genau. Lieber reich, ja, also lieber. Lieber reich und gesund, aber das ist jetzt schon die geschönte Variante. Der edle Spruch hat geheißen, lieber arm dafür gesund als reich und krank. Aber wir haben gerne das Maximum, also lieber reich und gesund als arm und krank. Genau. Das ist, wir wollen es gerne so haben. Aber wir haben ja keine Wahl. Wir sind die, wo wir sind. Der reiche Mann hat ein Problem. Und sein Problem ist das Wort von Gott. Und er sagt, ich habe da offensichtlich ein Defizit, aber ich habe noch 5 Brüder. Abraham, schick du den Lazarus zu meinen 5 Brüdern, damit sie sichere Kunde haben, wie es effektiv läuft. Aber es fehlt ja den 5 Brüdern und Schwestern, denen fehlt ja nicht die richtige Kunde. Die haben wir. Wir haben unsere Gottesdienste, wir haben unsere Bibel, wir haben unsere Predigten, wo die Pfarrer manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal ein bisschen besser probieren, die Bibel auszulegen. Wir haben unsere Beispiele, unser Lebensbeispiel als Menschen, die mit dem Glauben, mit Christus das Leben wagen wollen. Die sichere Kunde haben wir. Es ist ein anderer Punkt in diesem Gleichnis, der das Problem anzeigt. Es ist die Kluft, die unüberwindbar ist. Der Abraham im Gleichnis sagt, wir können nicht zu euch in die Hölle absteigen und ihr könnt schon gar nicht durchkommen. Aber die Kluft, die hat es ja schon vorher gegeben. Wo der Lazarus vor der Türe vom reichen Mann gelegen ist und die Türe ist zu gewesen. Nie ist sie aufgemacht worden. Vielleicht hat ja jedes von uns auch so eine Türe, wo wir lieber nicht aufmachen. Es ist dann vielleicht eine Kluft, die uns da hindert, das Wort zu hören. Aber diese Kluft muss weg. Die, wo uns von Menschen trennt, die Kluft, die trennt uns eben auch von Gott. Und es langt jetzt nicht, am Lazarus eine schöne Rente zu schicken, sondern es muss die Tür aufgemacht werden. Und der Lazarus von draußen muss Begegnungen überkommen. Wie soll das gehen? Im Blick auf die Nöte der Welt. Die Not ist so gross. Wir laufen x-mal vorbei. Ich habe dann einmal auch ein schlechtes Gewissen. Gestern bin ich an einem Verkäufer, der Surprise verkauft hat, oder Surprise verkauft hat, vorbeigelaufen. Ich habe auch schon Geld gegeben, aber nicht immer. Es ist eine aussichtslose Sache. Wie kann das gehen, dass die Türe wirklich aufgeht und die Kluft überbrückt wird? Und jetzt sage ich euch, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Rettung für den reichen Mann und für seine 5 Brüder. Und damit es gendermäßig stimmt, sage ich, und für seine 5 Schwestern. Dass der Lazarus, der ist nämlich vor der Tür. Und der Lazarus hat einen neuen Namen bekommen. Der Lazarus, der vor der Tür liegt, der hat Gesichtszüge von Jesus Christus, von unserem Erlöser. Der hat die Kluft überbrückt. Das, was Abraham noch für unmöglich gehalten hat, wo er gesagt hat, sogar wenn einer von den Toten kommt, würde sie es nicht glauben. Jesus hat den Weg beschritten, die Kluft überbrückt und die Türen aufgetan. Und er hilft uns, die verriegelten Türen aufzumachen, die Türen zu den Mitmenschen. Es ist unfassbar gross und neu, wenn wir die Türen auftun und der Lazarus in seiner Not vor unseren Türen findet. Dann gehen uns die Augen auf für unsere Schuld. Und gleichzeitig, wenn wir dem Lazarus ins Gesicht schauen, dann werden wir mit Erstaunen entdecken, dass der Lazarus die Gesichtszüge von Jesus, von unserem Erlöser, trägt. Im Blick auf alle Nöte dieser Welt werden wir erkennen, dass wir das allein nicht schaffen. Auch der beste Mensch kann die Kluft nicht überbrücken. Aber der Jesus Lazarus, der hat es für uns gemacht. Die Sensation, die es wäre, wenn einer von den Toten zurückkäme und die blinde Menschheit und die blinde fromme Täti aufrütteln, es geht immerhin um Leben und Tod, hat der Abraham echt recht. Während die Massenmedien und das Internet und das Fernsehen genug Ablenkung, um den, der von den Toten zurückkommt, nicht mehr anzuschauen. Ich frage mich natürlich etwa, was ist mit uns Christen, Christinnen, was ist mit uns als Kirche los, dass die Menschen rund um uns herum nicht interessiert sind, wenigstens neugierig auf die Lebenskraft? Verzetteln wir uns echt zu fest in Nebensachen, dass das Wichtigste verloren geht? Wir haben im Wort von der Lesung gehört, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er nicht in der Liebe. Wir merken die riesige Herausforderung. Aber damit das kann passieren, ist doch das Wichtigste, dass wir feiern, dass die Liebe von Gott uns schon erreicht hat. Gott ist Liebe. Ich hoffe, der Abraham hat nicht recht, sondern der Auferstandene tut Menschen bewegen. Wird es uns gelingen, den Lazarus zu erkennen und die Türen aufzutun und ihn an unseren Tisch zu holen? Jetzt ist der Weg offen. Jetzt ist Zeit des Heils. Jetzt ist Zeit der Gnade. Ich habe am Anfang gefragt, mit wem möchtet ihr euch vergleichen? Ich weiß es jetzt, mit wem ich vergleichen will. Ich möchte mich mit einem von diesen 5 Brüdern vom Reichen vergleichen. Wir können das Wort noch hören. Das Ermahnende, das Ermutigende und das Hoffnungsvolle Wort. Und mehr als die fünf Brüder, als einer von, oder eine von diesen fünf Brüdern und Schwestern, wir wollen die Türen auftun. Und ich bin sicher, wir werden immer einen Lazarus vor der Tür finden. Ein Lazarus, der uns braucht. Nicht nur unser Geld, auch unsere Zeit, unsere Liebe. Möge es Gott schenken, uns allen, dass wir jeden Tag aber auch den einen Lazarus finden, der für uns gestorben und für uns auferstanden ist und die Kluft zwischen Himmel und Erde überwunden hat. Amen.
Das Wort hören. Es gibt ein Schweizer Lied in unserem Gesangbuch. Es ist 256. Es ist ein Wort ergangen als Antwort auf das Gleichnis von Jesus, singen wir vom Lied 256. Alle acht Verse sind ganz kurze, darum kann man nicht so viel singen. Ich lade ein, wer mag, zum Singen aufzustehen.
Der Welt.
sammelt uns zu der Fürbitte. Herr Jesus Christus, treuer Gott, wir danken dir für dein Wort. Danke dir für deine Gegenwart, dass du die Hoffnung nicht aufgegeben hast, mit uns und für uns. Und wir wollen dich loben und preisen für jeden Moment, wo aus deiner Gegenwart bei uns Frucht wächst, etwas aufblüht. Danke dir für die Aufmerksamkeit. Und so kommen wir zu dir mit unseren Bitten. Wir bitten dich für die Armen in dieser Welt, plaget durch Krankheit, durch Existenzängste, durch Leid und Tod, dass du ihnen deine Liebe neu schenkst, dass du ihnen Mut und Kraft gibst. Und wir bitten dich für die Reichen, dass du das Herz auf und die Augen und die Hände auf, dass sie sehen, wo das Kluft kann überwunden werden. Wir bitten dich für deine Kirche, alle die Millionen von Gemeinden rings um die ganze Erde, die heute Gottesdienst feiern, dass du ihnen beistehst, denen, die arm sind und verfolgt, genauso wie denen, die in Ruhe und Frieden und Reichtum leben können. Dass du den Weg und das Leben von deiner Kirche segnest. Schenk du, dass sie hier gerade in der Schweiz bei uns und in Europa wieder neue Strahlkraft bekommt und sich nicht verliert in tausend Beliebigen, sondern zentral steht für deine Liebe, für die Hoffnung, die du gibst. Und wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, die ganz schlimmes leider leiden, jetzt auch wieder diese Woche, die vergangene Woche. Wir bitten dich für die Soldaten, die sich einsetzen und sich wehren, für ihre Freiheit und für ihre Familien. Wir bitten dich für die Frauen und für Mütter und Väter und für die Kinder um deinen Beistand. Mach du ein Ende dem Elend. Und im Stillen bitten wir für die ganz persönlichen Anliegen. Und auch für das will ich dich noch bitten, für unser Volk, das so polarisiert ist, so unterscheidet, es ist wie arm und reich. Schenk du, dass wir wieder entdecken, wie wir aufeinander zugehen können und nicht das Maximum suchen, das wir wollen, sondern das Optimum zum Zusammenleben. Danke, dass du unser Beten erhörst. Wir loben und preisen dich. Amen. Zusammen mit Jesus sagen wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. geht mit dem Segen von Gott in den Tag und in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.